Pandemie und Psyche, das steht über dem heutigen Abend. Wir wollen Ihnen Wege aufzeigen zur Stärkung der seelischen Immunität. Grüß dich, Gudrun.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Maria. Ich freue mich sehr, mit Ihnen verbunden zu sein an diesem Abend. Ja, in der Tat, es sind herausfordernde Zeiten in vielerlei Hinsicht, die wir im Moment erleben. Aber, und da sind wir schon ein bisschen beim Anliegen der heutigen Sendung, ich mache in den letzten Wochen und in den letzten Tagen die zunehmende Erfahrung, dass ich und andere Menschen gerade anfangen, dieser Herausforderung, ich denke insbesondere an die aktuelle Pandemie, auch positive Seiten abzugewinnen. Erst heute Nachmittag habe ich zum Beispiel eine Dame getroffen, die mir erzählt hat, wie sehr sie es im ersten Lockdown, also im März und April, genossen hat, dass ihre Erwachsenen, Studierenden, Kinder noch einmal alle, die ganze Familie, für 6 Wochen zu Hause waren. Was sonst nicht der Fall gewesen wäre. Ein paar Tage vielleicht kann das passieren im Jahr, dass die Kinder alle noch einmal kommen, aber 6 Wochen, so eine lange Zeit. Natürlich ist auch das eine Herausforderung, hat sie gesagt, aber sie hat es doch in erster Linie als ein unerwartetes Geschenk empfunden. So ein Perspektivenwechsel, wenn man das schafft, ist etwas, das unser Befinden tatsächlich ändern kann. Ist also so ein Weg, der uns stärken kann, der unsere seelische Immunität erhöhen kann. Solche Wege zur Stärkung der seelischen Immunität möchten wir heute in dieser Sendung gehen und studieren, uns anschauen. Und ich begrüße dazu am Telefon einen bereits oftmaligen Gast auf Radio Maria, Professor Dr. Elisabeth Lukas. Guten Abend, Frau Professor Lukas.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Und natürlich, Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Zeitpanorama ist eine Sendung, das sich immer sehr kurzfristig herauskristallisiert, wo das Thema wirklich aktuell ist. Natürlich habe ich mir gedacht, ja, das muss ich Ihnen vorstellen. Das ist genau das Thema, das uns jetzt im zweiten, wenn auch noch etwas leichteren Lockdown beschäftigt. Das ist das Thema, das für viele von uns auch belastend geworden ist. Frau Professor Lukas, Pandemie und Psyche, Wege zur Stärkung der seelischen Immunität. Wir sind ja in Bezug auf die aktuelle Herausforderung, die Covid-19, die Corona für uns bedeutet, doch lange sehr auf unsere körperliche Gesundheit fixiert gewesen und sind es noch. Ist das zu wenig und warum ist es zu wenig?
Ja, zunächst möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer herzlich begrüßen und freue mich, mit Ihnen in Kontakt zu sein. Ihre Frage, ja, es ist so, dass die psychische und die körperliche Ebene im Menschen ja sehr eng zusammenhängen. In der Fachsprache spricht man davon, dass die Affektlage und die Immunlage parallel laufen. Also wenn jemand von der Gefühlslage her sehr traurig, sehr bedrückt oder sehr wütend ist und so weiter, dann belastet das auch seinen Organismus, das wissen wir aus der Psychosomatik, nicht? Weil der Körper so damit beschäftigt ist, alle Funktionen aufrechtzuerhalten, trotz dieser bedrückten Stimmung, dass er nicht mehr genug Kräfte zur Krankheitsabwehr hat. Mhm. Andererseits ist auch umgekehrt, also wenn der Organismus geschwächt oder verletzt ist oder angegriffen ist, ist man natürlich auch seelisch nicht auf der Höhe und also es gibt auch die Umkehrung, eine Art somatopsychisches Psychik, wenn man so will. Und das Problem ist, dass man ja körperliche oder psychische Geschehnisse nicht einfach willkürlich steuern kann. Die hängen sehr oft von äußeren Faktoren oder von inneren Prozessen ab. Also zum Beispiel die körperliche Konstitution, ist zum Beispiel eine Virusinfektion, also ein äußerer Faktor, der einfach hereinbricht über den Organismus, oder auch ein innerer Prozess wie ein Krebsgeschwür, das plötzlich auftaucht. Psychisch ist es auch so, dass äußere Faktoren einen belasten können. Man wird irgendwie verleumdet, betrogen, irgendwie enttäuscht oder so weiter. Oder auch innere Faktoren sind da, die mitspielen. Man hat gewisse Erbanlagen oder alte Prägungen, also Neigungen, Neigung zur Ängstlichkeit oder zur Depression oder zu Süchten oder sowas. Ja, aber die gute Nachricht ist, dass wir nicht nur körperlich-psychische Wesen sind. Wir sind ja auch geistige Personen, also biblisch ausgedrückt würde man sagen, uns ist der Geist eingehaucht. Ne? Und das heißt, wir verfügen über einen gewissen Gestaltungsfreiraum. Wir können ja etwas verändern in der Umwelt oder auch bei uns selbst verändern. Und auch wir können zum Beispiel unseren Lebensstil gestalten, eher gesund erhaltend gestalten oder eher krankmachend gestalten. Nicht? Wir können schädliche äußere Faktoren eher vermeiden, ne? Oder wenn sie nicht vermeidbar sind, auch eher ignorieren oder vielleicht mit positiven Faktoren kompensieren, ausgleichen. Mhm. Nicht? Also wir können auf eine gewisse Psychohygiene auch achten. In der Art, wie wir mit Enttäuschungen, mit Frustrationen umgehen oder wie friedlich wir mit unseren Mitmenschen umgehen oder ihnen begegnen oder auch wie viel Gewicht wir unseren eigenen Stimmungen geben und so weiter. Das heißt, wir können zumindest zu allem und jedem Stellung nehmen, Stellung unserer Wahl. Das Beispiel von Ihnen fand ich jetzt sehr schön, wie Sie sagten, die Dame hat sich gefreut, dass ihre erwachsenen Kinder jetzt länger wieder zu Hause waren. Sie hätte natürlich auch eine ganz andere Stellung nehmen können. Sie hätte sagen können, meine Güte, jetzt habe ich sie endlich aus dem Haus gehabt und jetzt hatte ich sie wieder ein paar Wochen hier auf der Pelle sozusagen, sind sie mir die ganze Zeit im Weg gestanden. Also das liegt an uns, welche Art von Stellungnahme wir wählen zu den Gegebenheiten, mit denen wir eben konfrontiert sind. Aber von dieser unserer Einstellung hängt auch sehr viel ab für unsere Befindlichkeit, sowohl im psychischen wie auch im körperlichen Bereich.
Das heißt, wir sollen die Freiheit, die uns als Menschen gegeben ist und die uns in jeder Situation gegeben ist, auch maximal nützen.
Ja, das würde ich sagen. Naja, mit der Freiheit, das ist so eine Sache. Das ist unsere persönliche Freiheit ist gleichsam eine Medaille mit zwei Seiten. Mhm. Es ist einerseits wunderbar, dass wir in jedem bewussten Moment, also immer wenn wir bei Bewusstsein sind, ein Stück Freiheit haben. Es ist eine Freiheit zu etwas, hat Frankl immer gesagt, nicht eine Freiheit von etwas. Wir sind nicht frei von irgendwelchen Bedingungen oder Geschehnissen rings um uns herum oder auch in uns, sondern immer eine Freiheit zu etwas, also etwas zu unternehmen oder uns zu etwas einzustellen oder eine Haltung zu entwickeln oder etwas Neues zu schaffen und so weiter. Also immer können wir etwas entscheiden. Zum Beispiel die Maßnahmen, die jetzt wegen der Pandemie angeordnet sind. Wir können uns entscheiden, sie für klug zu halten, weil sie eine gewisse Vorsicht bedeuten. Oder wir können aber auch uns entscheiden, dagegen wütend zu sein. Nicht? Oder wir können uns entscheiden, bei Umstellungen, wenn es Kinder zu Hause sind, zum Beispiel kreativ zu sein oder den Kopf hängen zu lassen und so weiter. Aber es gibt eben auch diese Kehrseite der Medaille Freiheit, nämlich die Verantwortung. Dort, wo Freiheit ist, müssen wir halt, wir haben ja eine freie Wahl, da müssen wir für das Gewählte eben auch gerade stehen. Also jeder sehnt sich nach Freiheit, aber nicht jeder will immer etwas von der Verantwortung hören. Wenn ich denke an diese Proteste, die es in USA, aber auch in Deutschland gab gegen die Vorsichtsmaßnahmen der Pandemie, da wurde immer argumentiert mit der Freiheit der Person. Wir wollen frei sein und uns nichts vorschreiben lassen. Ja, aber wer hat dann die Verantwortung für die Ansteckungen, die eben dadurch in die Höhe schnellen? Also von der Verantwortung war ja eigentlich gar nicht viel die Rede. Mhm. Naja, zurück zur Freiheit, vielleicht zur Frage, wie schöpft man seine persönliche Freiheit aus? Ich möchte Ihnen da so vier Schritte empfehlen. Der erste Schritt ist, dass man den Blick abwendet von dem, was man nicht in der eigenen Hand hat. Das ist ja sehr viel, was man nicht selbst steuern kann oder was eben außerhalb von einem geschieht, was mit einem geschieht. Aber wenn man auf diesen Bereich, den man nicht selbst steuern kann, wenn man auf den fixiert ist und immer auf den hinschaut, dann sitzt man wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange. Man schaut immer auf etwas, was man gar nicht ändern kann. Also den Blick abziehen von dem, was man nicht in der Hand hat und schauen, was liegt denn in unserem Ermessen? Was liegt denn wirklich buchstäblich in unserer Hand? Weil nur wenn wir dorthin schauen, können wir in einem zweiten Schritt die Menge der Wahlmöglichkeiten auskundschaften, die in dieser Freiheit da sind. Es sind oft mehr Möglichkeiten, als man auf den ersten Anhieb sieht oder auch denkt. Wenn zum Beispiel angenommen, eine Frau wird gemobbt im Arbeitsbetrieb oder so, also wenn sie hinschaut, ach, die Kollegin, die ist so ekelhaft zu mir, dann das ist das, was sie nicht in der Hand hat, wie die Kollegin sich verhält und benimmt. Aber wenn sie überlegt, was sind meine Wahlmöglichkeiten? Also sie kann die Kollegin zurückmobben, natürlich. Sie kann sie beschimpfen, sie kann über sie schimpfen, sie kann bei anderen ihren Kummer abladen. Sie kann auch versuchen, mit der Kollegin ins Gespräch zu kommen. Sie kann ihr rückmelden, wie sie sich fühlt dabei. Vielleicht hat die andere gar nicht gemerkt, dass sie sie gemobbt hat. Sie kann sie fragen, ob sie vielleicht nicht gut geht. Sie kann sie mal einladen, sie zu besuchen und mit ihr Kaffee trinken und ein bisschen plaudern. Sie kann sie vielleicht eine Vorleistung machen und ihr mal eine Schachtel Pralinen auf den Tisch stellen. Ach, da gibt es eine ganze Menge Wahlmöglichkeiten. Einmal auskundschaften, wie breit dieses Spektrum eigentlich ist. Und dann der dritte Schritt wäre, so in sich hineinzuhorchen. So ein bisschen eine innere Stimme anzapfen. Man könnte auch sagen Gewissen, aber es ist wirklich eine zärtliche Stimme, die uns gut rät. Was wäre denn unter diesen vielen Wahlmöglichkeiten nun die beste für alle Beteiligten, für mich, für die Kollegin, für alle, die irgendwie involviert sind in die Situation. Was könnte das Bestmögliche sein, das ich in meinem Freiraum entdecken kann? Nicht? Das ist ein nicht so leichter Prozess, und wenn man sich ein bisschen abschirmt von den fremden Einflüssen, in sich geht, in die Stille geht, vielleicht ganz ruhig wird, vielleicht ein bisschen betet, also wird einem da schon etwas gesagt. Und wenn man dann diese beste Möglichkeit im Freiraum gefunden hat, dann geht's dran, in einem vierten Schritt diese zügig zu ergreifen und sich nicht abhalten zu lassen davon. Also das ist wirklich das Bestmögliche, was jemand in einer Situation machen kann.
Ja, vielen Dank. Das waren schon einige ganz konkrete Ratschläge, die wir vielleicht auch jeder für sich heute Abend noch machen können, einfach diese Überlegung, diesen Prozess anzufangen, hineinzugehen, den Blick abzuwenden von dem, was man nicht in der Hand hat, die Wahlmöglichkeiten zu sehen,
ja,
die da sind, in sich hineinzuhorchen,
ja,
was,
ja,
die, Sie haben das so schön gesagt, die zärtliche Stimme uns rät, die es gut mit uns meint, nicht?
Ja, ja, ja. Es gab so ein schönes Beispiel bei dem ersten Lockdown. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das war so im Mai herum. Mhm. Da waren auf den Feldern in Österreich waren gerade die Erdbeeren am Reifen. Und es gab zu wenig Erntehelfer, weil die teilweise aus Nachbarländern kamen normalerweise, aber jetzt durften sie nicht einreisen. Und da haben sich arbeitslose Personen zusammengefunden, die gerade eben keinen Job hatten oder ihren Job verloren hatten und haben sich freiwillig gemeldet, bei der Ernte mitzuhelfen, damit die Erdbeeren nicht verderben. Und ich fand das wirklich so eine schöne Wahlmöglichkeit. Wenn man arbeitslos ist, man kann Trübsal blasen, man kann zu Hause hocken, man kann sich langweilen, man kann seinen Kummer im Alkohol ertränken. Man kann auch so eine kreative Möglichkeit ergreifen und dort sich einbringen, wo gerade Not am Mann oder an der Frau ist. Also das fand ich ein wunderbares Beispiel, wie Menschen ihre Freiheit verantwortlich und entsprechend ihrer Gewissensstimme ausgeschöpft haben.
Ja, und sicher auch ein guter Hinweis für jene, die sich jetzt wirklich schwer tun im Moment. Ja, ich merke einfach auch, es gibt Menschen, die damit kämpfen, dass wir jetzt schon monatelang sozusagen unter diesem Verdikt der Pandemie einfach stehen und leben. Und gerade jetzt in der Jahreszeit, wo es auch viel dunkel ist, ja, tut das manchen Menschen wirklich weh. Also dieses Gefühl der Bedrohung und zugleich wenig Licht zu haben. Was kann man diesen Menschen raten? Ja, welchen Trost kann man sich selber auch zusprechen in so einer Situation? Was ist eine gute Grundhaltung sozusagen zur Pandemie, zum Lockdown, der jetzt, in dem wir stehen, der sicher noch eine Zeit dauern wird? Wohin sollen wir uns da innerlich orientieren?
Ja, naja, es gibt prinzipiell gute Grundhaltungen. Also früher hat man von Tugenden gesprochen, so, also wie zum Beispiel Gelassenheit, Heiterkeit, Friedlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter. Gute Grundhaltungen bewähren sich ausgesprochen angesichts von Herausforderungen. Allerdings muss man dazu sagen, besser, man hat sie schon vorher entwickelt, bevor eine Krisensituation eintritt. Denn wenn man plötzlich in einer Krisensituation steht, dann ist man ja erst ein bisschen erschüttert und erst etwas konfus und muss sich erst damit auseinandersetzen. Und das ist nicht der beste Zeitpunkt, um Grundhaltungen zu erforschen und zu überdenken, vielleicht zu revidieren und so weiter. Also gute Grundhaltungen sind eine Art Vorsorgepaket für den Ernstfall. Aber ich möchte etwas dazu sagen. Wir sind hier, also in unserer Gesellschaft hier in Mitteleuropa, sind wir nicht in einem wirklich gravierenden Ernstfall. Ja, es gibt natürlich tragische Individualschicksale, wo eben Einzelne ihre Jobs verloren haben, so teilweise auch ihr Leben verlieren. Aber aufs Große und Ganze gesehen geht es uns in unserer Gesellschaft immer noch relativ gut. Man muss eines bedenken, Epidemien hat es immer schon gegeben, aber viele davon waren also wesentlich tödlicher, wie zum Beispiel die Pest, wo also fast jeder Zweite dann sofort verstorben ist. Nicht? Man muss auch bedenken, es gibt Länder, die keine Ressourcen haben, um zu helfen, wie es bei uns ist. Wo Hungersnot von vornherein da ist und wo die Menschen also und unter solchen Schicksalsschlägen wie Pandemien einfach preisgegeben sind ihrem Schicksal und keinerlei Unterstützung da ist. Es gab auch Zeiten, die wesentlich schlechter gewesen wären für so eine Pandemie. Kriegszeiten oder Zeiten von Wirtschaftszusammenbrüchen und so weiter. Und wir haben heute einen wissenschaftlichen Stand, bei dem große Hoffnung ist, dass man doch bald Medikamente haben wird und Impfstoffe und so weiter. Also noch vor 100 Jahren wäre man ja völlig ohnmächtig ausgeliefert gewesen dem. Also was uns momentan zu schaffen macht, ist eher ein bisschen unsere Verwöhnung und unsere hohe Erwartungen an das Leben. Wir haben eine sehr gute, jahrzehntelange gute Zeit hinter uns und haben irrtümlich vielleicht, haben viele gedacht, das müsste immer so sein und so weitergehen. Und das Lehrreiche aus unserer jetzigen kritischen Situation ist, es ist nicht selbstverständlich, gar nichts ist selbstverständlich. Es kann alles auch noch viel schlimmer sein, als es jetzt ist. Es könnte noch viel schlimmer sein. Das heißt, wir sollten Ansprüche runterschrauben und Dankbarkeit hinaufschrauben. Lieber etwas bescheiden leben. Der Konsum macht gar nicht glücklich. Was wirklich zählt, sind gute Beziehungen mit Mitmenschen, sind freundschaftliche Kontakte und so weiter. Also zum Beispiel die Kinder lernen jetzt, ach, es ist schön, in die Schule gehen zu dürfen. Das hätte man sich früher gar nicht vorstellen können. Erstens, Schule gehen dürfen und nicht müssen und dass es schön ist in der Schule, nicht? Das ist schon ein gewaltiges Umdenken. Und auch wir Erwachsenen, denke ich, auch da könnte so ein Umdenken in Gang kommen. Schließlich, irgendwie sitzen wir alle in einem Boot in der Menschheit. Das ist eine Menschheit, das sind nicht drei oder vier verschiedene Menschheiten. Die großen Riesenprobleme wie Klimawandel oder Pandemien, so die können ja nur gemeinsam gelöst werden. Wenn die Völker miteinander zerstritten sind, haben sie keine Kraft für gemeinsame Anstrengungen, nicht? Und das gilt auch für die Regierungen. Wenn sie zerstritten sind, haben sie keine guten Ideen, wie sie helfen können. Und das gilt auch für die Familien, nicht? Und es ist wirklich jetzt an der Zeit, Grundansichten zu überdenken, zu überprüfen, vielleicht zu revidieren. Ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fan des Internets und so weiter, aber vielleicht ist auch das etwas, was jetzt in Gang kommt, dass man mehr auf Fernunterricht setzt, dass man Videokonferenzen und so weiter hat. Also, dass hier etwas in Entwicklung kommt, dass die Menschen näher zusammenkommen, nicht? Und auch wenn sie durch große Entfernung getrennt sind. Wenn wir das schöne Wort Nächstenliebe andenken, könnte man sagen, die Computerwelt macht es möglich, dass auch die entferntesten Menschen unsere Nächsten sind.
Was ich mit Ihnen vorher noch kurz andenken möchte, ist die Situation von Menschen, die sich jetzt mehr allein fühlen als sonst, vor allem auch von älteren Menschen, ja, für die die aktuelle Situation der Pandemie, des Lockdowns oft eine besonders große Herausforderung ist.
Ja.
Welche Perspektive können Sie diesen Menschen geben?
Ja, naja, es ist so, dass dieselbe Fähigkeit, die uns befähigt, in der Familie einen guten Platz einzunehmen, ist auch die gleiche Fähigkeit, die uns befähigt, allein gut zu leben, nämlich dass wir in uns selbst ruhen und uns mit uns selbst beschäftigen können, mit uns gut selbst beschäftigen können. Die Eheberater sagen immer, wer nicht gut allein leben kann, der kann auch nicht gut zu zweit leben, weil wenn man nicht mit sich allein gut zu Rande kommt, dann krallt man an anderen oder stützt man sich zu viel an anderen oder will, dass die anderen einen immer beachten oder immer einen irgendwie helfen oder immer irgendeine positive Rückmeldung geben und so weiter und belastet die anderen zu sehr. Also ich glaube, im Zug des Lebens ist es notwendig, dass man auch lernt, gut mit sich selbst zufrieden zu sein und sich beschäftigen zu können. Und das ist ja auch ein Kennzeichen des geistigen Wesens, das wir sind, dass wir uns eben auch mit kulturellen Dingen beschäftigen können. Das tut ja kein Tier. Das ist etwas spezifisch Humanes. Kultur im weitesten Sinne. Der Mensch stellt Bezüge her. Er will sich mit etwas oder mit jemandem beschäftigen, dass er nicht wieder selber ist. Und das kann auch im hohen Alter so sein. Es haben viele hochbetagte Menschen haben Erstaunliches geleistet auf verschiedensten Gebieten der Kunst oder der Wissenschaft. Und es ist auch nie zu spät, sich noch irgendein Interesse zu entwickeln. Also mein Rat wäre, erforschen Sie sich selbst. Wo liegen Ihre Talente, Ihre Erfahrungen, die sie gesammelt haben, ihre Kenntnisse. Jeder kann irgendetwas. Manche können gut kochen oder gut sticken oder Papierblumen falten oder Gedichte reimen oder Lieder singen oder aus Wachsfiguren formen oder was auch immer. Irgendetwas kann man ja. Und man braucht da auch nicht immer Zuschauer oder Anregungen von außen oder jemand, der einen unbedingt ermutigt oder sowas. Optimal wäre so ein kleiner Tagesplan. Aufstehen, nicht zu spät, damit der Tag nicht zu kurz ist, ein bisschen Morgengymnastik oder um den Tisch tanzen zur Musik oder so, sich bewegen. Bewegen ist immer gut. Dann ein köstliches Frühstück und dann etwas Produktives in Angriff nehmen. Es muss nichts Großartiges sein. Zum Beispiel ein Brieflein schreiben. Ein Brief schreiben ist heute schon etwas Besonderes, weil die Leute gar nicht mehr gewohnt sind, Briefe zu bekommen. Die bekommen SMS oder E-Mails oder sowas, ein handschriftlicher Brief. Man könnte lieben Menschen einen netten Gruß zukommen lassen. Ach, wenn man noch eine höhere Etage besteigt, dann könnte man auch einem nicht so lieben Menschen einen Gruß zukommen lassen. Sogar jemand, mit dem man verfeindet ist oder mit dem man lange nicht gesprochen hat und den man lange nicht gesehen hat. Man könnte sich bei dem entschuldigen, man könnte ihm sagen, man will ihm vergeben, wenn er einen geärgert hat, man will einen Schlussstrich ziehen unter die Feindschaft. Man denkt freundlich an ihn. Man könnte da irgendetwas machen. Das ist doch was Besonderes. Ja, und vielleicht auch gelegentlich ein Spaziergang im Wald oder im Park. Bewegung ist der einzige Jungbrunnen, den es gibt. Ob es körperliche Bewegung ist oder psychische oder geistige Bewegung. Wenn man so spazieren geht, da kommen einem die besten Ideen. Oder man könnte während des Tages auch ein Genussmoment leiten, als zum Beispiel ein Musikgenuss oder ein Lesegenuss. Aber bitte auswählen, nicht sich berieseln lassen, nicht irgendwas lesen. In die Programmzeitschrift schauen, überlegen, welche Musik gefällt mir oder welche Texte lese ich gern. Auch am Abend beim Fernsehen, nicht irgendwas, müssen nicht immer Spielfilme sein. Es gibt viel Wissenswertes, auch Dokumentarfilme zum Beispiel, dass man etwas den Horizont noch erweitert, sich vielleicht etwas herausschreibt von dem, was man da Interessantes gehört hat. Und man kann sehr viele gute, liebevolle Gedanken an nahestehende Menschen verschicken. Ihnen gönnen, dass sie jetzt einen vielleicht nicht besuchen, dass sie nicht dauernd anrufen, ihnen erlauben, dass sie eigenständig leben, die Kinder zum Beispiel, dass sie sich um ihre eigene Sachen kümmern. Das ist doch gut so. Einfach liebevoll an jemanden denken und wenn einem das Gespräch fehlt, notfalls kann man auch innere Zwiesprache mit sich selbst halten. Man kann ein bisschen mit sich reden und sich sagen, ja, das hast du ja gut gemacht und was hast du jetzt vor? Und willst du vielleicht das oder jenes machen? Und naja, Frankl hat definiert, er sagte, Gott ist der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Wenn man so ganz ehrlich und aufrichtig mit sich selbst spricht, vielleicht ist man dann ja gar nicht so allein.
Wie kann man dieses große Stichwort, ich glaube, es ist auch das große Stichwort der Logopädie, dieses große Wort Sinn umlegen auf unsere jetzige Situation? Ist ja, Sinn ja. Das, an dem alles hängt?
Naja, Sinn ist etwas, was wir nicht erfinden können, sondern nur entdecken können, nicht? Was gerade eben sinnvoll ist, an so einem Tag zu tun, das müssen wir schon selbst herausfinden. Das hängt von den ganzen Umständen ab. Es gibt ja dieses schöne Wort Carpe Diem, nütze den Tag. Ne? Aber ich möchte dazu sagen, das ist noch nicht genug. Man kann ja theoretisch den Tag auch für Unfug nützen oder für irgendwelchen Blödsinn. Also es sollte eigentlich heißen, nütze den Tag auf sinnvolle Weise. Und das hängt eben davon ab, was man gerade in diesen Tag einbringen könnte, also was man zu geben hätte, sich oder der Mitwelt oder Umwelt, was man hineinfließen lassen könnte in den Tag oder was auch der Tag uns einlädt, zu was er uns einlädt. Wenn es zum Beispiel ein wunderschönes Sonnenschein, dann lädt es uns eher ein zum Spazierengehen und so weiter. Sinn ist schon etwas sehr Wichtiges im Leben. Wenn man keinen Sinn im Leben sieht, dann erlöscht die Lebensfreude, erlöscht die Hoffnung, erlöscht eigentlich fast alles. Es gibt zwei Kernsätze von Frankl, die interessant sind. Er sagte, wer ein sinnvolles Leben führt, der wird einerseits glücklich und andererseits leidensfähig. Also leidensfähig, das heißt so viel wie frustrationstolerant. Das heißt, Sinn bereichert einen in der Weise, dass es einen glücklich macht, aber es stärkt einen auch, durchzuhalten oder über Hindernisse zu springen. Wenn man weiß, es ist für etwas sinnvoll und wichtig, was ich jetzt tue, dann hält man auch manches aus. Und der zweite Kernsatz von Frankl lautet, das Bewusstsein, noch einer sinnvollen Aufgabe zu dienen, hat krankheitsverhütende und lebensverlängernde Wirkung. Krankheitsverhütende und lebensverlängernde Wirkung. Da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Sinnerfüllung stabilisiert die Affektlage, dass man glücklich wird oder eben auch frustrationstolerant wird. Und die gestärkte Affektlage stärkt auch die Immunlage, das Immunsystem. Das geht in Richtung Krankheitsverhütung oder Lebensverlängerung. Der Körper setzt Kräfte bereit und wenn er weiß, da ist ein Sinn, der auf einen wartet, dann ist alles sozusagen in den Startlöchern. Und deswegen möchte ich Ihnen empfehlen, lassen Sie sich jeden Tag von Ihrer innersten Stimme, von Ihrem Sinnorgan, Gewissen könnte man sagen, erzählen, was heute sinnvoll ist, was heute für Sie und für alle, die mit involviert sind, sinnvoll ist. Und Sie werden sehen, Sie werden bestens gewappnet sein gegen Gemütsverstimmungen aller Art, die sich Ihrer bemächtigen wollen. Na, das freut mich sehr, dass Sie den Lebensabschnitt, den Sie jetzt haben, noch so schön ausgestalten können und auch so eine Dankbarkeit fühlen für das, was noch geht und was Sie noch, dass Sie noch helfen können, was Sie noch erledigen können. Das finde ich wunderschön. Es gibt einen Satz von Frankl, der sagte, Glück ist, was einem erspart geblieben ist oder was einem erspart bleibt. Und das, also dieses Bewusstsein, dass einem vieles auch erspart geblieben ist, nicht? Man hätte ja schon viel früher verunglücken können oder weiß Gott, was alles hätte geschehen können, nicht? Zum Beispiel im Straßenverkehr kann ja immer irgendein Crash sein oder was. Also dieses Bewusstsein, dass man irgendwie direkt privilegiert ist, wenn man so alt geworden ist, nicht? Und nicht früher gestorben ist. Und wenn man das Alter noch so genießen kann, wie Sie, inklusive Mittagsschlaf, ich finde das herrlich. Also ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Einstellung.
Danke. Na, aber ich muss sagen, wenn man Talente nicht verkümmern lässt, die kann man im Alter auch noch einsetzen.
Ja,
ich tue zum Beispiel Wachstickerl machen, Kerzen verzieren. Das ist einfach alles, was mir eine Freude macht. Und ich mache halt, wenn ich für alles und jedes, was ich noch da kann, Danke sage, dann ist man glücklich, man ist zufrieden. Und ein zufriedener Mensch, der liebt sie leichter. Das ist so meine Einstellung. Und ich möchte Ihnen Dankeschön sagen für den interessanten Vortrag. Ich habe das Thema gehört, da man denkt, na, weiß nicht, ob das was für mich ist. Und dann war es wirklich, aber das ist auch ein Geschenk, dass ich heute Radio Maria auf die Nacht eingeschaltet habe. Das ist nicht über der Fall.
Ja. Eine schöne Fügung.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, ich weiß jetzt Ihren Namen, ich habe nicht das Programm von mir und ich habe es nicht von ganz am Anfang an gehört.
Ja, macht nichts.
Ja, ich will Ihnen guten Tipps, die können wir gut brauchen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch schon älter, ich habe aus meinem Leben auch gelernt, also wenn man zum Beispiel, es kommt ja allerhand daher, was einen momentan die Rät verschluckt oder was einen weh tut.
Ja.
Aber ich war da eigentlich immer stark in der Weise, wenn mir die Tür zugeschlagen worden ist, ich habe das war ganz ein kurzes Ding, ich habe das hinter mir lassen, habe die Fühler ausgestreckt und habe nach was Neuem gesucht.
Ja, ja.
Ja. Das war, also Gott sei Dank habe ich das. Dann aber, wenn an wer weh tut, also beleidigt, sehr beleidigt.
Und, ja, man kann sich auch denken, dass das, was, wenn der andere einen wehtut, dass das in der Verantwortung vom anderen liegt, ne? Dass das etwas ist, was der andere verantworten muss und wofür der andere gerade stehen muss, ne? Gerade stehen muss man nur dafür, wie man darauf reagiert, nicht?
Ich habe jetzt nicht so sehr die Psyche im Blick,
ja?
Sondern ich würde mir wünschen, wenn diese Pandemie zu einem einfacheren Lebensstil anregen könnte. Weil ja, ich mir oft denke, man hat früher auch einfacher gelebt und wir haben auch keinen Schaden gehabt.
Da haben Sie völlig recht. Ich glaube auch, dass eine neue Bescheidenheit dran ist. Und man muss auch nicht immer kostspielige auf Urlaub fahren oder weiß Gott was für materiellen Luxus anhäufen und Shopping gehen und so weiter. Man kann wirklich auch zufrieden sein mit dem, was man hat und ein schlichteres Leben führen. Das würde der Umwelt gut tun, das würde den Menschen gut tun und das würde insgesamt ein bisschen besinnlicher machen. Das Leben, das ist hektisch genug. Und die Leute rackern sich ab für Dinge, ja, die sie teilweise nur die Wohnungen vollstopfen und gar nicht brauchen. Also ich gebe Ihnen völlig recht, ja.
Ja, das wäre mein ganz großer Wunsch.
Und ich möchte nur ganz kurz sagen, ich bin ein großer Verehrer von Frankl. Aha. Und habe auch schon von Ihnen einiges gelesen. Und ich bin ein Anhänger dieser psychologischen Richtung, nämlich deswegen, weil ich habe auch schon so meine Lebenssituationen gehabt und das hat mir wirklich geholfen. Diese Logotherapie, glaube ich, heißt das.
Ja, ja, ich glaub, ja. Das ist eine wirklich hilfreiche Sichtweise.
Das hat mir wirklich geholfen, muss ich sagen. Ja, genau. Das hat mir wirklich geholfen und ich finde auch, das ist so wichtig für den Menschen. Das hat mich damals wirklich gestützt und ich finde auch, dass es so wichtig ist, dass der Mensch eine innere Sichtweise bekommt auf sich und auf andere, die einem wirklich helfen kann, ja, die einfach etwas beiträgt, um andere eben auch, also im Leben zu helfen, wenn man sieht, das und das ist, dann sagt man, probier so. Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist wunderbar gewesen, diese Sendung. Danke vielmals und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute.
Na, vielen herzlichen Dank. Auch ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich freue mich, dass Sie zustimmen dem, was Frankl in seinen Büchern und in seinen Worten ausgedrückt hat. Ja, das freut mich.
Ja, und ich habe auch schon einiges von Ihnen gelesen. Ja, mir gefällt diese Richtung. Die ist wirklich hilfreich, muss ich sagen. Na,
sehr schön.
Hilft mir sehr viel. Ich danke Ihnen recht herzlich. Alles Gerne. Gute.
Alles, alles Gute zum heutigen Geburtstag. Ich sag nicht, der wievielte es ist. Sie würden es sowieso nicht glauben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und eigentlich, Frau Professor, Sie sind ja auch eine große Pianistin. Eigentlich könnten wir Ihnen ja noch ein Happy Birthday singen.
Es freut mich, dass ich gerade heute, es war das Highlight meines Geburtstages, in dieser Sendung anwesend zu sein und mit den Hörerinnen und Hörern verbunden zu sein.
Ja, ich freue mich. Ich hoffe, wir wiederholen das. Es geht auch übers Telefon. Also auch diese Art der Verbundenheit ist möglich. Sie hörten als Highlight der Woche die Sendung Zeitpanorama von vergangenem Donnerstag. Pandemie und Psyche. Wege zur Stärkung der seelischen Immunität mit Logotherapeutin Professor Elisabeth Lukas.